Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
My protagonist in Sweet Occupation, Suleiman, who is the leader from Palestinian side.
Mein Protagonist in Sweet Occupation, Suleiman, leitet auf der palästinensischen Seite den Friedenskampf. Zuvor hatte er als verurteilter Terrorist 15 Jahre in einem israelischen Gefängnis gesessen. Als er dort in der Gefängnisbibliothek arbeitete, stieß er auf die Biografie Nelson Mandelas. Und plötzlich erkennt dieser Mann, dass die Idee, die Mandela für Südafrika hatte, auch für Palästina und Israel ein Vorbild sein kann.
Erzählt die israelische Schriftstellerin Lissy Doron über den Inhalt ihres letzten Buches Sweet Occupation. Suleiman gibt es wirklich und er ist einer der Mitbegründer der Bewegung Combatants for Peace. Das sind israelische Ex-Soldaten und palästinensische Ex-Befreiungskämpfer, die versuchen, dem Hass zwischen diesen zwei Völkern etwas entgegenzusetzen.
Es ist hart. Es ist ein Bruch in deiner Identität. Bis ich 27 Jahre alt war, kannte ich nur ein Narrativ. Und plötzlich hörte ich von Dingen, die mein Land tut, und ich war Teil davon. Erst hat sich mein Hirn verweigert. Und dann kam ein beängstigender, einsamer Prozess, weil meine Familie, meine Freunde von all dem nichts wissen wollten.
Erzählt Michal Hochberg, eine linke Israelin, die noch vor rund 20 Jahren überzeugt war, wir wollen Frieden, aber nicht die Palästinenser. Heute ist sie Mitglied bei Combatants for Peace. Israel und Palästina. Seit der Gründung des Staates Israel vor 70 Jahren sind sie im Hass zueinander vereint. Raketen, Bomben, Selbstmordattentate, eine Beziehung, in der das Wort Frieden nicht vorkommt und von der israelischen Regierung auch nicht erwünscht ist. Sie nährt diese Kultur der Angst. Aktuelles Beispiel, die positive Reaktion Israels darauf, dass US-Präsident Trump das Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt hat. Was heißt es, in diesem Klima für Frieden einzutreten? Hilke Rusch, die Autorin der Weltzeit, die Sie gleich hören werden, hat den Friedensaktivisten von Combatants for Peace und auch denen von Woman Wage Peace zugehört. Was hat diese dazu gebracht, mitzumachen? Was lässt sie dabei bleiben? Und was heißt es, all das in diesem heiligen Land zu tun? Ihre Geschichte beginnt in Hebron.
Hebron, Zone H2. Sie ist nur durch Sicherheitsschleusen und Checkpoints zu erreichen. Es herrscht gespenstische Stille. Wenn nicht gerade Militär-Jeeps durch die von Israel gesperrte Al-Shuhada-Straße fahren. Einst eine belebte Einkaufsstraße, jetzt dient sie als Puffer. An jeder Ecke stehen schwer bewaffnete Soldaten. Immer wieder kommt es zu tödlicher Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern. Zone H2, das bezeichnet seit 1997 den von Israel kontrollierten Teil der größten Stadt im Westjordanland. Etwa 800 jüdische Siedler leben hier in H2. Aber auch 30.000 Palästinenserinnen und Palästinenser. Ein gut 2000 Jahre alter Monumentalbau ragt aus der Altstadt heraus. Für Palästinenser ist er die Ibrahim-Moschee, für jüdische Israelis die Höhle der Patriarchen. Hier soll unter anderem der Urvater der drei monotheistischen Religionen Christentum, Judentum und Islam begraben liegen, Abraham. Und hier in der Zone H2 betreibt der Palästinenser Mohammed al-Mohtaseb seinen Souvenirladen. Neben einer Absperrwand erzählt Mohammed al-Mohtaseb vom 25. Februar 1994, ein für ihn zentrales Datum.
It's Ramadan and it's a Friday.
Es war Ramadan. Alle fanden sich zum Gebet in der Moschee ein. Und währenddessen erschoss Baruch Goldstein vom hinteren Teil aus 29 Palästinenser und verletzte 150 von ihnen.
Baruch Goldstein, ein aus den USA emigrierter orthodoxer Jude und Arzt, versuchte erfolglos zu entkommen, wurde noch in der Moschee getötet.
Now what Israel have done is closing this.
Daraufhin schloss Israel die Moschee für 9 Monate. Nach der Wiedereröffnung mussten die Leute herausfinden, dass ein Teil zur Synagoge erklärt worden war.
Israel habe das mit Sicherheitsüberlegungen begründet, fügt Mohammed al-Mohtaseb hinzu. Auf der anderen Seite der Sicherheitswand, die das Gebäude teilt, also in dem Bereich, der als Synagoge genutzt wird, schüttelt Eliyahu McLean irritiert den Kopf. Zur Synagoge umgewandelt, fragt er.
Das war schon immer auch eine Synagoge. Was wir nach dem Massaker gebaut haben, war nur die Sicherheitswand.
Eliyahu McLean lebt im Süden Israels, versteht sich als Friedensaktivist. Er verurteilt die Terrorattacke des Rechtsextremisten Baruch Goldstein scharf. Doch wenn er über Hebron spricht, dreht sich ein Großteil der Erzählung um die jahrtausendealte jüdische Geschichte der Stadt, oft in friedlicher Koexistenz mit den arabischen Bewohnern. Und von einem Massaker berichtet auch Eliyahu McLean, allerdings jenes von 1929. Begangen von Palästinensern, die durch die Spannungen zwischen der jüdischen und der arabischen Nationalbewegung aufgewiegelt worden waren.
Die muslimischen Araber drangen in die Häuser ein, riefen, tötet die Juden. Mit Schwertern, mit Äxten, mit Messern wurden die Menschen umgebracht von ihren arabischen Nachbarn.
67 Juden starben während des Pogroms, 58 wurden verletzt.
Die Briten, damals die Mandatsmacht, vertrieben die Juden, meinten, sie könnten sie nicht schützen. Tausende Jahre jüdischer Präsenz in Hebron waren damit beendet. Nur die Kreuzfahrer hatten das vorher geschafft.
1968, nach dem Sechstagekrieg, ließen sich Jüdinnen und Juden erneut in Hebron nieder. Der Beginn der Siedlungsbewegung im Westjordanland, die teils militant vorangetrieben wurde. Für die Juden damals war es eine Rückkehr nach Hebron, für Palästinenserinnen und Palästinenser eine Besetzung, die bis heute andauert und die sich ausdehnt. Zwei Narrative, zwei Versionen der Geschichte. Mohammed al-Mohtaseb und Eliyahu McLean. Bisweilen scheinen die beiden über zwei unterschiedliche Städte namens Hebron zu erzählen. Tel Aviv, 17. April 2018. Israel begeht den Memorial Day. Im ganzen Land gedenken Israelis der in den Kriegen gefallenen Soldatinnen und Soldaten und der zivilen Opfer von Terrorismus. Menschen also, die durch die Gewalt von Palästinenserinnen und Palästinensern starben. Fast jeder in Israel hat irgendwann einmal Angehörige oder Freunde verloren. Diesen Tag mit einer gemeinsamen Zeremonie zu begehen, also auch der Toten der anderen Seite, der Palästinenser, der Feinde zu gedenken, das ist für die allermeisten Israelis kaum vorstellbar. Und doch passiert es. Menschen beider Seiten kommen zum israelisch-palästinensischen Memorial Day zusammen.
Es gibt viel Lärm und Aufruhr wegen unserer Zeremonie. Aber lasst uns nicht vergessen, es geht um das Erinnern und um Gemeinschaft.
An diesem gemeinsamen Memorial Day sollen Trauer und Schmerz beider Seiten ihren Raum haben. Der Schriftsteller David Grossmann gedenkt an diesem Tag seines Sohnes Uri, der im Zweiten Libanonkrieg fiel.
Ich zair, chacham, chamud, matzchik.
Ein junger, netter, lustiger Mann. Auch 11 Jahre später ist es schwer, jetzt hier über ihn zu sprechen. Und wie leicht wäre es, dem Hass, der Wut, dem Wunsch nach Rache nachzugeben.
David Grossmann aber beharrt darauf, dass Trauer um Verlust eine geteilte Erfahrung sei, die Familien auf beiden Seiten verbinde. Zusammen mit 6000 Menschen nahm er an diesem Tag am israelisch-palästinensischen Memorial Day teil. Ins Leben gerufen haben ihn vor 13 Jahren unter anderem die Combatants for Peace, die Kämpfer für den Frieden. Eine binationale Gruppe, gegründet von Menschen, die aktiv am Konflikt beteiligt gewesen waren. Ehemalige israelische Soldaten und ehemalige Kämpfer von der palästinensischen Seite. Terroristen, wie sie in Israel gesehen werden.
In 2005, I was a part of a group of Palestinians.
Ich war 2005 dabei, als wir uns das erste Mal mit jenen Israelis trafen, die nicht mehr Teil der Gewaltspirale sein wollten. Das war hart. Es ist nicht einfach, dem Feind die Hand zu reichen.
Because it's not easy to shake hands your enemy.
Als der Sozialarbeiter Riad Halis zu den ersten Treffen geht, hat er bereits Freunde und einen Bruder im Konflikt verloren. Er gehört zu jenen, die Combatants for Peace gründen. Ein unvorstellbar großer Schritt für alle Beteiligten. Angst und Misstrauen dominieren kurz nach der zweiten Intifada auf beiden Seiten. Laufen wir in eine Falle? Werden wir entführt,
getötet?
It's carry a lot of pain. And it's not easy. Pain that because you don't know.
Es ist beängstigend und schmerzhaft. Du weißt ja nicht, was sie in der Armee gemacht haben. Vielleicht hat einer früher einmal mein Haus angegriffen.
Riad Talis warf als Zehnjähriger während der ersten Intifada Steine. Später engagierte er sich in der Fatah-Jugend, organisierte friedliche Demonstrationen. Für ihn hieß das damals, keine Waffen zu benutzen, sondern nur Steine und Molotow-Cocktails zu werfen. Bei Combatants for Peace gehe es darum, zu lernen und zu beweisen, dass man die Spirale der Gewalt durchbrechen könne, sagt Riad Talis. Wer Mitglied ist, verweigert sich dem Dienst in den besetzten Gebieten und verpflichtet sich zum gewaltfreien Widerstand. Sie organisiert Theaterworkshops, baut zerstörte Olivenhaine und Spielplätze wieder auf, veranstaltet Treffen zwischen Israelis und Palästinensern. Alle bekommen dabei die Gelegenheit, ihre Geschichte zu erzählen und vom Narrativ des Gegenübers zu hören. Die individuellen Menschen zu sehen, statt eine feindliche Masse. Für viele bedeutet das einen Abschied von Überzeugungen und verinnerlichten Bildern. Ein mitunter langer Weg.
Als Kind bekam ich jedes Mal Angst, wenn ich Arabisch hörte.
Michal Ochberg, die in diesem Jahr den israelisch-palästinensischen Memorial Day mitorganisiert hat, kommt aus einer linken Familie. Der väterliche Teil überlebte den Holocaust.
The only Palestinians I knew is the Palestinian in the images in the TV.
Die einzigen Palästinenser, die ich kannte, waren jene aus dem Fernsehen, sehr gewalttätig. Ich verstand nicht, warum sie uns töten wollten.
Wir wollen Frieden, die Palästinenser nicht. Davon war Michal Ochberg überzeugt. Dieses Bild bekam erste Risse, als 1995 der damalige Premierminister Yitzhak Rabin von einem Gegner des Osloer Friedensprozesses, einem rechtsextremen Israeli, ermordet wurde. Aber erst Jahre später löste sich Michal Ochberg von alten Gewissheiten.
Der Wandel begann in der Universität. Ein Jahr lang haben wir in einer Gruppe Artikel gelesen und Filme angesehen über die Situation zwischen Israelis und Palästinensern. Dann war ich das erste Mal im Westjordanland auf einer Tour von der NGO Breaking the Silence. Für mich war es ein Schock. Man lebt einfach in einer Blase. In den Medien kommt die Besatzung nicht vor.
Michal Ochberg suchte Anschluss und nach einer Möglichkeit, sich zu engagieren, und fand Combatants for Peace. Als deren Mitglied gilt sie heute vielen in der israelischen Öffentlichkeit als Verräterin. Die Gruppe gehört zu jenen, die sich gegen die Besatzung des Westjordanlandes einsetzen. Für viele Israelis undenkbar, denn der israelische Abzug aus dem Gazastreifen gilt nicht als geglücktes Beispiel. Seitdem regiert die Hamas, immer wieder gehen Raketen auf Israel nieder. Auch auf der palästinensischen Seite erleben die Mitglieder der Gruppe Drohungen. Arbeitgeber werden eingeschüchtert, Mitglieder gelten als Kollaborateure und Normalisierer und damit als Stütze der Besatzung.
Combatants for Peace is fairly radical in that it's working with Palestinians.
Combatants for Peace ist radikal in dem Sinne, dass sie mit Palästinensern zusammenarbeiten. Den älteren, liberalen, zionistischen Friedensbewegungen ging es um Frieden für Israels Sicherheit. Die jüngeren Bewegungen arbeiten gegen die Besatzung und für eine Zwei-Staaten-Lösung, um das Leben der Palästinenser zu verbessern.
The Palestinians' lives.
Leonie Fleischmann von der City-Universität London untersucht israelische Friedensbewegungen und ihren Wandel. Bis zur Jahrtausendwende gab es eine vitale Szene. Einige größere Gruppen wie Peace Now sind über die Grenzen Israels hinweg bekannt geworden.
With the second intifada, all of that kind of broke down. Even those who had been active in the peace movement.
Mit der zweiten Intifada brach alles zusammen. Selbst Friedensaktivisten misstrauten den Palästinensern, waren überzeugt, sie sind keine Partner für Frieden. Schließlich gab es die ganzen Selbstmordattentate mit vielen Opfern auf israelischer Seite.
Since the 2000s, since the second Intifada, there has been a huge change in Israel.
Nach der zweiten Intifada hat sich hier vieles verändert. Frieden ist zu einem anstößigen Wort geworden. Die israelische Gesellschaft ist seit dem Jahr 2000 um einiges nationalistischer, religiöser geworden und das Militär aggressiver.
Much more aggressive in terms of what the military do.
Meint die Soziologin Sarah Hellman von der Ben-Gurion-Universität des Negev.
Nationalreligiöse, Ultraorthodoxe, Säkulare, die jüdisch-israelische Gesellschaft sei tief gespalten. Zwischen den verschiedenen Gruppen dominiere der Hass.
The frictions are incredible now. And I don't think that it could be a civil war.
Die Spannungen sind wahnsinnig groß. Ich glaube zwar nicht, wie einige andere, dass es zu einem Bürgerkrieg kommt, solange wir einen äußeren Feind haben und den Diskurs, dass wir von Ländern umgeben sind, die uns töten wollen. Die Regierung nährt diese Kultur der Angst, die hält alles zusammen. Aber wenn der Konflikt ruht, kommen die Spannungen an die Oberfläche.
United. The moment that there is some quiet, all of these tensions reemerge.
Diese tiefen Gräben innerhalb der israelischen Gesellschaft zu überwinden, hat sich die Bewegung Women Wage Peace zur Aufgabe gemacht.
Welcome to the biggest gathering of women in the region. This is a historical gathering.
Seit der Gründung 2014, während des letzten Gaza-Krieges, ist die Bewegung nach eigenen Angaben auf inzwischen 35.000 Mitglieder angewachsen. Ihr Ziel? So viel Druck aufbauen, dass sich die Regierung zu Verhandlungen mit der palästinensischen Führung aufrafft und mit ihr zu einem Friedensvertrag gelangt. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht irgendwo im Land Workshops, Diskussionsveranstaltungen, Filmscreenings oder Demonstrationen stattfinden. Bei Women Wage Peace kümmern sich Mitglieder in Ausschüssen um eine Zusammenarbeit mit palästinensischen Friedensinitiativen oder darum, Frauen aus unterschiedlichen Teilen der israelischen Gesellschaft zusammenzubringen. Jüdische, muslimische, christliche, arme Beduininnen wie rechte Siedlerinnen. Sowohl Ashkenazi, also Jüdinnen mit Wurzeln in West- und Osteuropa, wie auch Mizrahi, Jüdinnen aus arabischen oder afrikanischen Ländern. Auf einer Veranstaltung von Women Wage Peace in Tel Aviv verdeutlicht Nurit Rajaj, selber Mizrahi, wie umsichtig man dabei in einer segregierten, einer zerspaltenen Gesellschaft wie der israelischen sein muss.
For example, when you are ever meeting on Friday in the morning, it's not for Mizrahi women.
Organisiert man eine Veranstaltung an einem Freitagmorgen, schließt man Mizrahi-Frauen aus. Sie bereiten das Schabbatessen vor. Wir müssen einfach ständig mitdenken. Wann und wo treffen wir uns? Kostet es Geld? Wer spricht? Wer ist im Publikum vertreten?
Die Bemühungen um Diversität sind offenbar erfolgreich. Im vergangenen Jahr kamen 30.000 Menschen zur Abschlussdemonstration der Journey to Peace, der Reise zum Frieden. Neben der Forderung nach Frieden verlangt die Bewegung auch die Umsetzung der UN-Resolution 1325. Frauen müssen gleichberechtigt in den Friedensprozess einbezogen werden. Wie der allerdings aussehen soll, dieser Frieden, dazu bezieht Women Wage Peace keine Stellung. Angesichts der Spannungen in der israelischen Gesellschaft eine pragmatische Entscheidung und wahrscheinlich mit ein Grund, weshalb die Initiative so groß ist.
Dass sich so viele Frauen für diese Gruppe begeistern und für Frieden engagieren, ist einerseits wundervoll. Für mich ist das sehr wichtig.
Orna Sasson Levy, Soziologieprofessorin an der Bar-Ilan-Universität in Ramat Gan.
On the other hand, they're not saying anything. They have very right-wing speakers at the rallies.
Andererseits beziehen sie keine Position. Sie lassen sehr rechte Frauen sprechen. Sie treten für keine spezifische politische Lösung ein. Ich glaube, sie reden noch nicht einmal von Besatzung.
Statements von Women Wage Peace bleiben meist im Ungefähren. Niemand soll sich vor den Kopf gestoßen fühlen. Wegen des schmalen Grats zwischen Kritik und Kompromiss, auf dem sich die Organisation bewegt, halten viele die Bewegung für unpolitisch. Ramotal Guri, Geschäftsführerin des Davna Fund, der feministische Aktivitäten fördert, sieht das anders.
We really are trying to create a new political language.
Wir arbeiten hart daran, eine neue politische Sprache zu entwerfen. Wir nennen das Politik des Sorgens, Politik des Kennenlernens, Politik der Diversität, Politik der Verunsicherung. Der politische Diskurs, wie wir ihn kennen, funktioniert nach Teile und Herrsche. Das ist toxisch. Es ist deshalb unglaublich schwer, anderen Perspektiven, anderen Lebenserfahrungen radikal zuzuhören. Das ist wie ein lange nicht genutzter Muskel.
It's like exercising a muscle you haven't used in a really long time.
Ob die Bewegung damit Einfluss auf die politische Sphäre hat, lässt sich schwer sagen. Regelmäßig steht die Initiative mit einer Gruppe vor der Knesset und erinnert an ihre Mission.
Abgeordnete würden sich inzwischen dafür bedanken, dass die Frauen das Wort Frieden in den Diskurs zurückgebracht hätten. Für Sarah Hellman von der Ben-Gurion-Universität liegt hier die Stärke der Bewegung.
Sie machen Basisarbeit, sie reden mit den Leuten und das hat keine israelische Friedensbewegung zuvor getan. Vielleicht ist das der einzige Weg, um Schritt für Schritt die öffentliche Meinung zu verändern.
Sarah Hellman ist allerdings alles andere als optimistisch. Die israelische Regierung sei an einer Lösung nicht interessiert und Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas zu schwach. Fatah und Hamas gelten als korrupt. Seit Jahren stehen in den palästinensischen Gebieten Wahlen aus und erst kürzlich hielt Präsident Abbas eine antisemitische Rede, in der er den Juden die Schuld am Holocaust gab und ihnen jede historische Verbindung zur Region absprach. Zurück in Hebron. Gegenüber der komplexen Realität überwiegen derzeit die einfachen Antworten, die einfachen Narrative. In einer kleinen Synagoge in der gesperrten Al-Shuhada-Straße plädiert der Israeli Eliyahu Meglin für einen differenzierten Blick. Die Synagoge, in der er steht, ist Teil des Hadassah-Hauses, das erste 1979 von Siedlern illegal bezogene Gebäude in der Altstadt Hebrons. Ein Mosaiksteinchen im aktuellen Konflikt. Für die Palästinenser eine Besetzung, denn nach dem Pogrom an den Juden 1929 wurde das Haus als arabische Schule genutzt. Für die Juden damals eine Rückkehr, denn gebaut wurde das Hadassah-Haus Ende des 19. Jahrhunderts von Juden. Geschichte ist kompliziert, aber ihre Widersprüche sollten, wenn es nach Eliyahu Meglin ginge, Eingang in die Narrative finden.
Schulkinder, Soldatinnen und Soldaten, sie alle kennen die Bilder vom Massaker 1929. Wie viele fragen mich, wie kannst du Mohammed, wie kannst du Ibrahim trauen? Erinnerst du dich an Hebron 1929? Aber sie übersehen ein Kapitel der Geschichte. Hunderte Juden überlebten, weil Palästinenser ihre jüdischen Nachbarn schützten.
Das Museum des Hadassah-Hauses, meint Eliyahu Meglin, müsse um die Worte eines Palästinensers ergänzt werden, der dem Lynchmob 1929 den Zutritt zu seinem Haus verwehrt haben soll.
In großen Buchstaben sollte hier stehen, nur über meine Leiche. Diese Juden sind meine Familie. Wäre das nicht ein starkes Zeichen?
Aber bislang fehlen diese Worte an den Museumswänden. Und während Woman Wage Peace mit einer nicht sonderlich großen medialen Aufmerksamkeit zu kämpfen hat, werden Combatants for Peace angegriffen. Im letzten Jahr wurden sie beim gemeinsamen Memorial Day mit Urinbeuteln beworfen. In diesem Jahr musste erst das oberste Gericht durchsetzen, dass die palästinensischen Teilnehmer einreisen konnten. Hilke Rusch über einen Konflikt, der nicht lösbar erscheint und eine Region, in der das Thema Frieden bis heute anstößig ist. Wenn Sie mehr zu Israel hören wollen, empfehle ich Ihnen zwei Weltzeiten, die noch nicht so lange zurückliegen. Am 2. Mai anlässlich des Umzugs der US-Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem und am 16. April über 70 Jahre des Staates Israel. Beides nachzuhören in unserem Podcast und in unserer App DLF Audiothek. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.